Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch, dem Magazin des Instituts für Auslandsbeziehungen. Herzlich willkommen, Jenny Friedrich-Frexer.
Hallo, guten Tag.
Ich bin heute über eine Meldung von der österreichischen Post gestolpert. Die hat im ersten Halbjahr in allen Geschäftsbereichen ihren Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Das lag offenbar, und das fand ich das Interessante daran, auch an den Wahlen, weil da natürlich ganz viel dann per Brief gewählt wird. Also da war Arbeiterkammerwahl und Europawahl natürlich auch. Und dadurch sind eben die Umsätze im Brief- und Werbegeschäft gestiegen. Aber auch die österreichische Post sagt, wie die deutsche Post auch, grundsätzlich ist es schon so, dass die Leute viel weniger Briefe verschicken und es werden viel mehr Pakete verschickt. Schreiben Sie selber überhaupt noch ab und zu einen Brief, also der jetzt kein geschäftlicher Brief ist oder so?
Wenn es sehr wichtig ist, ja. Ich schreibe Liebesbriefe und Briefe zu Trauerfeiern und solchen Anlässen, wo man es lieber handschriftlich machen will. Aber ansonsten natürlich, ja klar, alles digital.
Ich bin ja so eine Postkartenfrau. Ich schicke Leuten, die mir wichtig sind, regelmäßig Postkarten. Das geht schnell. Man benutzt irgendwie nochmal die Handschrift und kann einfach schnell wegschicken. So, das finde ich ist noch so ein kleines Überbleibsel. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen altbacken unterwegs.
Aber Postkarten sind doch schön. Also ich kriege gerne auch Karten aus den Ferien noch von Leuten. Kommt nur noch selten vor, aber gerade dann fällt es einem immer noch mehr auf.
Ja, das stimmt. Sie haben aber, das ist mir vor der Sendung zu Ohren gekommen, selber gerade ein ganz interessantes Posterlebnis gehabt, richtig?
Ja, und zwar tatsächlich gestern. Also ich bekam einen Karton, der leer war und da drin war nur eine Seite Schreiben von der Deutschen Post, wo mir mitgeteilt wurde, es täte Ihnen leid, dass der Karton leer ist, aber die Sendung sei wohl in eine ihrer Maschinen geraten und dort zerstört worden und deshalb nichts mehr auffindbar. Und ich fand das so skurril. Ich konnte dann anhand des Absenders nachvollziehen, dass es sich um ein Buch über die AfD handelte, was mir ein Verlag schicken wollte.
Das insofern wollte die Maschine offensichtlich in die Tonne treten,
anscheinend,
oder was?
Also, und ist ja auch ein verschmerzbarer Verlust. Aber wenn es eben was Wichtiges gewesen wäre, fand ich es schon krass, dass ich dachte, oh mein Gott, da werden irgendwelche Sachen so in Maschinen sortiert und es sind dann einfach weg, zerhäckselt oder kaputt.
Und kriegen Sie das Buch jetzt nochmal nachgeschickt?
Wahrscheinlich. Also wenn ich es anfordere, sicher. Aber es ist Verlage gehören ja zu den Häusern, die noch sehr gerne auch unaufgefordert Pakete verschicken. Und war eins von den Büchern, die mich erreichen sollten.
Ah, verstehe. Also keine persönliche Bestellung. Jenny Friedrich-Frexer mit ihrem Posterlebnis hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen wie immer auf das, was heute wichtig ist. Und wir begutachten gleich erstmal die Rhetorik im US-Wahlkampf. Schön, dass Sie dabei sind. Die Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch ist mein Gast hier heute, Jenny Friedrich-Frexer, und wir sortieren die Themen, die heute wichtig sind. Der Running Mate der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Harris heißt Tim Walz. Und seit klar ist, dass er, der Gouverneur von Minnesota, der Vizepräsidentschaftskandidat wird, kursieren sehr viele Zuschreibungen. Footballtrainer, Highschool-Lehrer, Nationalgardist, West Coast Dad habe ich auch gelesen. Und Tim Walz selber zögert aber auch nicht, selber Zuschreibungen zu verteilen. Er hat in seiner Rede beim Auftritt in Pennsylvania jetzt Trump angegriffen und ein paar Worte wieder ausgepackt, die er für Präsident Trump und seinen Running Mate wiederum, J.D. Vance, auch schon mal geprägt hatte.
Just an observation of mine that I made. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Creepy und weird as hell. Und Frau Friedrich-Frexer, ich finde es total interessant, dass diese Worte so verfangen. Also ich lese die gerade dieses weird sehr, sehr viel. Das Wahlkampfteam von Harris, von Kamala Harris, hat das auch aufgegriffen und auch für Trump jetzt immer mal verwendet. Und eigentlich ist es ja eine Zuschreibung, die so vergleichsweise harmlos daherkommt. Also so dieses Seltsamsein. Und ich finde, es hat ja auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt an Versuchen gemangelt, Trump als verantwortungslos, regierungsunfähig und irgendwie, ja, ein bisschen minder bemittelt, sage ich mal, darzustellen. Warum funktioniert aus Ihrer Sicht dieses Weird jetzt so gut?
Ich glaube, weil man Trump doch sehr ernst genommen hat, eben in seiner ganzen aggressiven Rhetorik. Und man ist dem auch aggressiv begegnet, sozusagen. Und dieses Weird ist für mich jetzt so ein sehr schlauer Move des also ihn so abzutun, so wirklich zu sagen, so der Kerl ist echt gruselig und verrückt und der Vize auch noch gleich mit. Also ich finde es eigentlich einen ziemlich guten Schachzug rhetorisch, weil ich glaube, auf der Schiene ist es eigentlich noch nicht so richtig versucht worden, dass man einfach sagt, so nehmt ihn bitte nicht ernst, ihr kennt ihn jetzt ja auch. So, also ist ja auch Zeit vergangen. Also ich glaube, man kann es sich jetzt auch erlauben, wenn man es von Anfang an gemacht hätte, hätte es vielleicht auch nicht so super funktioniert.
Jetzt gibt es auch Stimmen, die sagen, Joe Biden vorher hat halt eher wie so ein Boomer kommuniziert und die Strategie jetzt, wie sie sagen, ist halt eher so nicht unbedingt über Inhalte zu kommen, sondern vielleicht auch Wählerinnen und Wähler, die jetzt nicht so informiert sind, die sich eher von diesem bisschen Humorigen ansprechen lassen, dann auf die Seite zu ziehen. Und ich sehe den Reiz daran. Ich sehe aber auch ein bisschen das Risiko, dass so diese Warnungen über die Zukunft der Demokratie, die ja wirklich durch Trump in Gefahr ist, ganz konkret. Der hat mit dem Project 2025 ja eben so ein Playbook, wo er ganz, ganz genau festgelegt hat, was genau passiert, wenn er wieder an die Macht käme zum Beispiel, wo er Institutionen unterwandern will und so weiter. Also, dass eben diese Warnungen über die Zukunft der Demokratie trotzdem total wichtig sind.
Das glaube ich auch, aber ich glaube, die werden auch weiterhin stattfinden. Also ich glaube nicht, dass man jetzt das darauf beschränken, also dass die Kampagne von Harris und Walz das jetzt darauf beschränken wird, immer nur zu sagen, der ist verrückt irgendwie. Aber ich glaube, auch das Trump-Lager sehr schwächt, diese Art der Kommunikation. Also es wirkt so, als ob die da auch nicht gut drauf reagieren können. Also Vance hat ja irgendwie über Walz umgekehrt gesagt, der Typ sei irgendwie San Francisco-Style Liberal, was so viel wie linksgrün versifft hierzulande ist. Irgendwie und das ist ja sicher nicht. Also es ist so, also man merkt so wie ein bisschen armselig, der Versuch der anderen Seite ist jetzt irgendwie auch was zu finden, was man da verteilen kann, aber es zieht nicht so richtig. Also ich glaube, eigentlich bringt das eine große Unsicherheit gerade in das andere Lager rein. Biden war eben genau wegen dieser ganzen alter Boomer-Kommunikation, diesen ganzen Themen auch viel leichter angreifbar als sowas jetzt. Ne?
Obwohl ich da auch total überrascht war, dass Trump da echt unsouverän drauf reagiert hat. Also der hat sich in einem Podcast geäußert, Ende vergangener Woche schon. Da hatte er ein Interview mit dem rechten Podcaster Clay Travis. Und Trump hat gesagt, ich zitiere, niemand hat mich jemals schräg genannt. Er sei vieles, aber nicht sonderbar. Was eben, ja, so ein bisschen die Übersetzung von weird wäre. Und auf seinen Running Mate J.D. Vance treffe das auch nicht zu, dass der weird wäre. Also wir sind keine Sonderlinge, hat er gesagt. Wir sind eigentlich genau das Gegenteil. Und da war ich wirklich überrascht, weil ich Trump da als ein bisschen rhetorisch versierter eingeschätzt hat, weil gerade in so einem rechten Podcast, ne, das ist ja so seine Welt, da hätte er sich ja vorher total gut überlegen können, wie er auf sowas reagiert, aber dann einfach nur zu sagen, nee, ich bin nicht weird, aber du bist weird. Also
aber ist ein bisschen diese Kleinkommunikation, die man ihm auch von ihm ja auch kennt schon so, ne? Aber ich glaube, das zeigt genau, dass er getroffen ist an der Stelle, so, dass das ja, der hat ja auch ein Thema, weiß man auch, dass er immer große Angst hatte, nicht ernst genommen zu werden. Also er hat ja gejubelt, als er dann irgendwie mal in der New York Times porträtiert wurde. Also so, er hat ein ganz großes Anerkennungsbedürfnis auch. Und das ist wahrscheinlich ein Albtraum für ihn. So. Und genau deshalb ist es, glaube ich, gut. Also.
In dem Fall ist das ja von Walz, also vom Running Mate von Harris, erfunden worden. Haben wir ja schon transparent gemacht, dieses Weird. Und Harris' Team hat das aufgegriffen. Das heißt, in dem Fall zeigt sich ja, dass auch diese Zusammenarbeit von Anfang an jetzt eigentlich ziemlich gut läuft, ne? Dass die sich irgendwie gut ergänzen und das Team was aufgreifen kann, was der potenzielle Vizepräsident da in die Welt gebracht hat. Ich frage mich trotzdem, wie das dann funktioniert, so die Balance zu halten, weil ja der Running Mate immer traditionell eher der ist, der sich so im Hintergrund hält, ne? Und eben als Person da im Wahlkampf möglichst nicht so viel auftritt, damit eben die Präsidentschaftskandidatin in dem Fall strahlen kann. Wie sehen Sie das potenziell? Also wird er das hinkriegen, wenn er schon zum Anfang in den Wahlkampf jetzt hier einsteigt mit so einer, ja, mit so einem konkreten, prägenden Wort?
Also ich glaube, sie haben jetzt eigentlich beide einen super Einstieg zusammen gehabt. Gestern haben die sich ja zusammen vorgestellt, gestern Abend. Einfach weil sie total gute Laune verbreitet haben. Und das fand ich, dachte ich auch so, oh Gott, nach diesen ganzen Trump-Jahren, wo es immer nur Ärger, Beleidigung, Beschimpfung, kommt jemand und will was und nicht und argumentiert nicht nur auf so einer Negativschiene, sondern geht irgendwie so vorwärts und die Leute haben denen das geglaubt. Also der Saal tobte da mit den 10.000 Leuten, die hatten. Also ich glaube, das ist schon mal ein ziemlich guter Move und ich denke auch, Harris hat ihn gewählt, den Walz, weil sie jemand braucht, der bestimmten Wählergruppen erklärt, dass man eine schwarze Frau inzwischen wählen könnte als Präsidenten. Das ist eigentlich ein bisschen traurige Wahrheit, aber ist wahrscheinlich eine. Insofern denke ich, sie wird ihn vielleicht gar nicht so im Hintergrund haben wollen, wie das sonst vielleicht mal so üblich war, sondern eben ganz gezielt, Sie haben das ja schon angesprochen auch, wie vielfältig der ist, dass er sich für Veteranen genauso einsetzt wie für Gewerkschaften oder eben er war Lehrer und Footballtrainer. Also er deckt eigentlich wahnsinnig viel ab, was sie nicht abdeckt. Insofern denke ich, sie wird ihm vielleicht diese Felder auch gerne öffentlich überlassen, weil sie einfach gemeinsam mehr abdecken. Und sie haben ja einfach auch jetzt nicht viel Zeit. Die müssen ja irgendwie gewinnen, damit es keine Katastrophe gibt. Und ich weiß nicht, ob es nicht solche Fragen da, ob da jemand die Show stiehlt, im Moment vielleicht doch eher zweitrangig werden.
Jenny Friedrich-Frexer, die Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Anfang des Jahres gab es mit Strike Germany einen Aufruf zum Boykott von Veranstaltungen deutscher Kultureinrichtungen. Das war eine Website, die konnte man aufrufen. Da haben verschiedene Unterstützerinnen und Unterstützer auch unterschrieben und sich geäußert. Zu den Prominenteren hat zum Beispiel Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux gehört. Und die Unterzeichner, Unterstützer dieses Aufrufs, die haben damals gesagt, Deutschland sei zu israelfreundlich und diskriminiere Palästinenserinnen und Palästinenser. Und das sei der Grund, deutsche Kultureinrichtungen dann wiederum zu boykottieren. Da wurde viel darüber diskutiert, weil dahinter ja die Frage steckt, wie positioniert sich jemand im Nahostkonflikt und wie wird das international wahrgenommen? Jetzt habe ich heute einen Gast bei mir, die in einer solchen Kulturinstitution arbeitet, Jenny Friedrich-Frexer. Sie ist die Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch und das wird herausgegeben vom Institut für Auslandsbeziehungen, das ja eben auch international agiert. Und das IFA ist ja zum Beispiel auch verantwortlich für den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Und Frau Friedrich-Frexer, ich höre jetzt immer wieder, und das hat unser Hauptstadtkorrespondent heute Morgen in unserer Sitzung auch nochmal stark gemacht, dass international Kooperationen mit deutschen Kulturinstitutionen abgelehnt werden, wegen der angeblich zu Israel freundlichen Position. Erleben Sie das selbst auch im IFA?
Also ich weiß davon nichts. Ich kriege mit, dass die Nervosität stark zugenommen hat seit dem Hamas-Angriff im Oktober 23, welche Projekte man fördert, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet, stellt man palästinensischen Gruppen Räume zur Verfügung, wer unterstützt den BDS, also so dass plötzlich alle unglaublich aufgescheucht sind und irgendwie sehr viel so stark polarisiertes Lagerdenken aufploppt. Ich glaube, lange Jahre haben alle friedlich damit gelebt, dass sowohl Projekte aus Israel oder von jüdischen Gruppen finanziert wurden und eben auch ganz viele Projekte aus Nahost. Und das ist jetzt plötzlich so, wird so gegeneinander gestellt und gerechnet. Ich weiß das bei uns aus dem Haus nicht, kann das aber auch nicht, kann da nicht meine Hand ins Feuer für legen, dass es nicht doch irgendwo vielleicht mal stattgefunden hat. Aber es ist wirklich ich glaube, es ist insgesamt eine sehr schwierige Lage, weil Deutschland eben ganz, also Deutschland und eben die Bundesregierung, die ja auch viele Gelder für Kultur verteilt, der eben ganz klar sagt, das Existenzrecht Israels wird nicht in Frage gestellt. Und das sagen ja eben auch Kulturinstitutionen, die hier arbeiten, ne?
Ich finde da auch immer ganz interessant zu sehen, so welche Begrifflichkeiten da dann genutzt werden, ne? Um auch zu sagen, oh, das ist jetzt aber übers Ziel hinaus oder so. Also ich habe ein Beispiel gefunden aus dem Herbst, die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die haben da gesagt, dass sie tatsächlich gerade voll auf der Suche sind nach so einem Konzept für ihre internationale Arbeit im Schatten des Nahostkonflikts und dieser Polarisierung, die da stattfindet, von der Sie ja auch gerade gesprochen haben. Da hat die Generaldirektorin Marion Ackermann gesagt, dass eben die Institution, also die staatlichen Kunstsammlung Dresden, jede Form von Antisemitismus ablehnt und eben auch, wie Sie es gerade meinten, was auch die Linie der Bundesregierung ist, ne, die Infragestellung des Existenzrechts Israels von sich weisen. Und dass aber gleichzeitig Sie als Museumsverbund und als Global Player da wirklich auch die Erfahrung machen, dass Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel total aggressiv reagieren auf diese Haltung, die sie halt ganz klar vor sich stellen und sagen so, und wir kooperieren aber natürlich trotzdem weiter und müssen im Austausch bleiben darüber. Also, dass da so eine krasse Aggression und Ablehnung stattfindet. Und ich frage mich dann, wie man es dann international hinkriegen kann, mit dieser unterschiedlichen Ausgangsposition so einen Dialograum trotzdem zu schaffen und im Idealfall halt trotzdem eine Kooperation, weil ja auch das künstlerisch, kulturell total wertvoll sein kann, auch rauszustellen, dass man vielleicht von unterschiedlichen Ausgangspositionen gestartet ist, aber trotzdem es schafft, zusammenzuarbeiten.
Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eine neue Aufgabe und Herausforderung und vielleicht wirklich auch für manche zum ersten Mal überhaupt die Herausforderung, Dialog echt zu praktizieren, weil das ist ja auch ein bisschen ausgelaugter Begriff über viele Jahre gewesen. Da sollte immer sollte irgendwer mit irgendwem im Dialog treten und es waren ganz oft die immer gleichen Debatten und da passierte gar nicht so viel. Und jetzt hat man hier wirklich zwei Seiten, die schwer miteinander ins Gespräch kommen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Kriegs oder kriegerischen Handlungen im Nahen Osten. Und ich glaube, es ist wirklich die Herausforderung jetzt auch für die Kulturinstitutionen, ob als Global Player oder im Inland, sich zu überlegen, wie machen wir das? Was machen wir für Gespräche? Was machen wir für Veranstaltungen? Aber auch, wie verteidigen wir auch unsere Haltung? Also die Antwort kann ja auch nicht sein, sich da anzupassen und zu sagen, es interessiert uns jetzt plötzlich alles nicht mehr. Und ich glaube, Deutschland kommt ja auch nicht aus dieser Rolle raus, dass es in so einem komischen Dreieck da einfach steht mit der historischen Verantwortung und dem Reagieren auf die heutige Situation. Also das ist, das wird, glaube ich, bleiben. Das gehört zu uns dazu irgendwie.
Wie ist das bei Ihnen intern? Also haben Sie da regelmäßigen Austausch oder Leitlinien, wie Sie Dinge auch formulieren oder so?
Leitlinien nicht, aber regelmäßigen Austausch zur Lage. Also so, weil das jetzt ja auch einfach, ja, es ist ja auch viel angespannter als vorher. Also die Themen sind ja auch viel dringender und das ist über vielen Veranstaltungen oder Projekten liegt einfach jetzt auch so ein riesiger politischer Schirm. Vorher, glaube ich, auch war einfach, konnte man auch als Künstlerin oder Künstler vieles einfach mal so machen und jetzt ist da ganz schnell irgendwie die Gefahr, kommt ein Shitstorm oder auch finden Bedrohungen statt. Also was ich, das Grassi-Museum in Leipzig hatte letztes Jahr eine Ausstellung über jüdisches Leben, es musste geschützt werden plötzlich. Ne? Also dieser zunehmende Antisemitismus ist ja auch ein Riesenproblem. Genauso aber auch wie die Angriffe gegen pro-palästinensische Gruppen. Also es ist ja wirklich gewaltgeladen zum Teil. Also stehen auch Kulturinstitutionen vor Herausforderungen, die sie einfach vorher nicht hatten, sich zu überlegen, was hat denn unsere Arbeit für Auswirkungen? Da kommen nicht einfach nur Leute und gucken sich irgendwas an, sondern da passiert dann auch im Zweifelsfall richtig was. Ne?
Wohin mit hochradioaktivem Atommüll aus den stillgelegten deutschen Atomkraftwerken? Hinter dieser Frage verbirgt sich eine hochkomplexe Suche nach einem passenden Endlager. Und das sollte ursprünglich mal der Salzstock in Gorleben sein. Ist ja ein großes Wort, glaube ich, auch ein Ort, der viel bekannt ist. Und dann kam aber raus, der ist nicht geeignet dafür. Also muss eine andere Lösung her und die soll in einem Verfahren gefunden werden, bei dem Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürger mitreden dürfen. Und jetzt hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker in einer Recherche herausgefunden, diese Suche nach einem Endlager verzögert sich um mehrere Jahrzehnte. Eigentlich war angedacht und gesetzlich festgelegt, dass diese Suche bis 2031 dauern soll, also dass dann feststeht, okay, wo könnte es denn dann passieren, dieses Endlager. Ein Gutachten zeigt aber, statt von 2031 ist jetzt die Rede von 2074. Und ich möchte jetzt draufschauen mit meinem Gast hier im Studio, Jenny Friedrich-Frexer. Sie ist die Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch. Und wir haben außerdem Ann-Kathrin Büsker selber zugeschaltet, die Recherche ja eben, wie ich gesagt habe, durchgeführt hat. Frau Büsker, bitte erläutern Sie mal, wie kann das sein, 2074 statt 2031 als Zeitpunkt, wann ein Standort als Endlager erst benannt werden soll und dann ist ja noch nichts gebaut.
Ja, genau. Dann muss erst noch geplant, genehmigt und gebaut werden, beziehungsweise erstmal muss noch der Deutsche Bundestag dem Ganzen zustimmen. Und wer weiß, was in heute 50 Jahren tatsächlich auch mit dem politischen System in Deutschland los ist. Das Ganze liegt daran, dass dieses Verfahren eben sehr umfangreich gestaltet ist. Es gibt insgesamt drei Phasen, in denen das Endlager gefunden werden soll. Es gibt sehr viele Akteure, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, das Bundesamt für die Sicherheit in der nuklearen Entsorgung. Dann gibt es das Umweltministerium, das eine Rolle spielt, ein nationales Begleitgremium. Gremium mit Bürgerinnen und Bürgern. Der Bundestag muss natürlich auch mitmachen. Und dann, ja, gilt es jetzt, den Ort zu finden. In 3 Jahren, 2027, will die BGE sogenannte Standortregionen vorschlagen. 10 könnten es maximal werden. Also da fokussiert sich das dann wieder tatsächlich mal an einem konkreten Ort, weil seit Gorleben aus der Suche raus ist, gibt es gar keinen Ort mehr für diese Diskussion. Und da muss dann oberirdisch erkundet werden, ob das überhaupt geht. Dann muss unterirdisch erkundet werden, wie das Ganze geht. Da reden wir dann auch gegebenenfalls über Bergwerke, die ja auch wiederum geplant, genehmigt und gebaut werden müssen. Und das sind eben Prozesse, die das alles unglaublich lang machen. Und diese 2074 als Endpunkt für eine Standortsuche, das ist tatsächlich der Best Case. Und die Autorinnen des Papiers, das ich jetzt einsehen konnte, dass das Base jetzt auch veröffentlicht hat, die sagen, naja, also realistisch wahrscheinlich länger.
Und wieso kommt man da erst jetzt drauf? Es sollte doch an 7 Jahren entschieden sein, wenn ich richtig informiert bin. Also wie wurden aus 7 plötzlich 50 oder 70 Jahre?
Ja, tatsächlich ist das halbwegs schon bekannt, dass es länger dauern wird seit 2 Jahren. Da hat sich die Bundesgesellschaft für Endlagerung nämlich zu Wort gemeldet, nachdem das Umweltministerium mal nachgefragt hatte, wie läuft's denn eigentlich, könntet ihr mal einen Zeitplan vorlegen? Und da hat die BGE schon gesagt, ja, wir würden es im Best Case 2046 schaffen. Wenn es dumm läuft, wird es 2068. Da kommen wir also den 70er Jahren auch schon etwas näher. Und der Unterschied ergibt sich jetzt daraus im Best Case, dass die BGE für viele Prozesse, an denen sie selbst nicht beteiligt ist, sondern andere eben beteiligt sind, zum Beispiel Space oder auch der Deutsche Bundestag, diese Zeiträume wurden im BGE-Gutachten, im BGE-Zeitplan vergleichsweise kurz angesetzt. Und das Öko-Institut hat jetzt mal realistischer drauf geguckt, wie es selbst sagt. Und dadurch ergibt sich eben, dass viele Prozesse dann doch realistisch wohl länger dauern werden.
Ich muss die ganze Zeit an den Deutschlandtakt der Deutschen Bahn denken, der sich ja auch total um viele Jahrzehnte verschiebt. Also vieles, was wichtig ist, wird um Jahrzehnte verschoben, aus Gründen, aber passiert. Frau Büsker, Sie haben außerdem rund um dieses Gutachten, also wenn wir jetzt nicht inhaltlich draufschauen, sondern formell Ungereimtheiten festgestellt. Also dieses Gutachten, Sie haben es gerade gesagt, ist vom Öko-Institut durchgeführt worden und dieses Gutachten gibt es schon seit Ende Februar. Das heißt, eigentlich war Ende Februar, lagen diese Fakten auf dem Tisch und eigentlich ist es erst jetzt durch Ihre Recherche aber bekannt geworden. Wieso denn das?
So ist es. Ich habe vor einigen Wochen beim BASE nachgefragt, wie es denn eigentlich um dieses Forschungsprojekt steht und daraufhin wurde mir mitgeteilt, dass das Projekt abgeschlossen ist, obwohl es tatsächlich auf der Website des BASE noch als laufend gelistet worden ist. Und interessant, das habe ich jetzt auch rausgefunden, 2 Tage nach meiner Anfrage an das BASE wurde das Gutachten an das Umweltministerium rausgegeben. Das war im Juli. Und jetzt tatsächlich einen Tag, bevor die Recherche im Deutschlandfunk erschienen ist, hat das BASE das Gutachten auf seiner Internetseite veröffentlicht, obwohl man mir vor einer Woche noch gesagt hat, man werde das Ganze im Herbst machen. Also da ist jetzt tatsächlich auch durch die Recherche Druck entstanden. Das BASE sagt, ja, wir mussten das Ganze ja auch erst auswerten. Das hat man jetzt dann auch getan, insofern, dass man ein Vorwort veröffentlicht hat, beziehungsweise vor den Bericht gestellt hat, mit Datum Juli dieses Jahres, also nicht Februar, sondern es hat bis zum Juli gedauert, bis ein Vorwort kommt. Und ganz interessant finde ich, dass in diesem Vorwort die 2074 tatsächlich nicht auftauchen als Zahl, wo man ja eigentlich die Kernelemente dieses Gutachtens dort zusammenfassen würde. Was auch ganz interessant ist, im Anfang Juli hat noch der parlamentarische Staatssekretär des Umweltministeriums auf eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag gesagt, das ganze Projekt, das sei noch gar nicht fertig, sondern das würde voraussichtlich bis 2025 dauern. Da lag der Bericht aber tatsächlich schon im BASE. Und das Umweltministerium sagt jetzt, ja, wir haben aber Informationen vom BASE bekommen im vergangenen Jahr, dass es länger gedauert hat, dieses Projekt. Und dann haben wir eben ja ein bisschen geschätzt, wann das Ganze fertig werden könnte. Aber zu dem Zeitpunkt lag der Bericht längst beim BASE vor.
Und nochmal kurze inhaltliche Frage, also wenn das jetzt noch über den Daumen gepeilt 100 Jahre dauert, bis das wirklich entschieden ist. Ich meine, die Zwischenlager, die halten ja so lange nicht und haben auch gar nicht so lange Genehmigungen, oder? Wie soll das denn funktionieren?
Das ist tatsächlich eines der vielen praktischen Probleme, die sich aus dem ganzen Prozess ergeben. Wir haben Zwischenlager beispielsweise in Gorleben oder auch Ahaus, die sind bis 2034 lediglich genehmigt. Da müsste man jetzt dran, um neue Genehmigungsverfahren durchzuführen. Dann ist die Frage, können die Castor-Behälter das tatsächlich aushalten? Die sind eigentlich auf 40 Jahre angelegt und genehmigt. Da gibt es mehrere internationale Forschungsvorhaben, die prüfen, ob die das länger aushalten. Die Tendenz ist schon eher, ja, es kann kleine Probleme geben, aber würde wohl bei den meisten funktionieren. Wir reden da aber vom hochradioaktiven Material. Es gibt ja dann auch noch das schwach- und mittelradioaktive Material. Das liegt nicht in so gut gesicherten Kästen herum. Das ist nicht so optimal eingetuppert, sage ich mal. Und da könnte tatsächlich dieser lange Prozess zu einem viel größeren Problem werden. Da liegt auch Zeug drin, das man eigentlich über Tage nicht haben möchte, sondern in ein Endlager einlagern möchte, weil es eben auch strahlt. Also hier ergeben sich Folgefragen. Ist auch die Frage, wenn es so lange dauert, haben wir dafür überhaupt Geld? Es gibt ja einen Staatsfonds, in den die Kraftwerksbetreiber mal eingezahlt haben, der das Ganze finanzieren soll. Nur wenn das ganze Geld schon dafür drauf geht, dass wir den Müll so lange zwischenlagern müssen und auch vielleicht nochmal nachrüsten müssen, die Zwischenlager, dann ist am Ende unter Umständen gar kein Geld mehr da, um tatsächlich ein Endlager zu bauen und auch die Menschen, die vor Ort dann davon betroffen sind, konkret zu entschädigen. Also wir haben hier sehr viele Folgeprobleme, die sich daraus entwickeln.
Da bin ich mal gespannt, in welchem Jahr wir sagen können, Habemus Atommüllendlager und ob wir da überhaupt noch leben. Also es ist krass, das sagen zu müssen, aber ja, so ist es, glaube ich. Ich sage vielen Dank an Katrin Büsker, die uns von ihrer komplexen Recherche rund um das Atommüllendlager berichtet hat. Und danke Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch, hier bei mir im Studio. Frau Friedrich-Frexer, Sie haben eine Rubrik mitgebracht. Und zwar möchten Sie einen Demokratiemoment, den Sie erlebt haben, mit uns teilen. Den hatten Sie beim Lesen. Wo denn genau?
Hatte ich beim Lesen, musste sofort an Ihre Rubrik denken.
So tief eingebrannt sind wir. Sehr schön.
Ich habe tatsächlich jetzt endlich gerade das tolle Buch von Uwe Wittstock, Marseille 1940, über die Flucht vor allem deutscher Literatinnen und Literaten aus Frankreich zu Ende gelesen. Und da kommt sehr prominent Varian Fry vor, ein amerikanischer Publizist, der über ein Jahr in Frankreich, in Marseille gelebt hat und 2000 Menschen ungefähr geholfen hat zu flüchten. Und ich kannte den Namen, aber wusste eigentlich nicht wirklich viel über diesen Mann. Und der wird da sehr gut vorgestellt und dargestellt. Ich dachte, warum gibt es eigentlich gar keine Biografie über den? Und ja, war einfach sehr beeindruckt, wie der geholfen hat. Und man wird zwangsläufig einfach auch an die Situation heute erinnert, wo ja auch unglaublich viele Menschen auf der Flucht sind im Mittelmeer und anderswo und angewiesen sind genau auf solche Leute, die es irgendwie möglich machen, wenn es auch eigentlich nicht geht oder nicht erlaubt ist. Und ja, das fand ich wirklich bewegend, weil es sowas hat, dass es immer auch einen Moment der Geschichte später gibt, wo Leute darauf schauen werden und sagen, das war der hat mein Leben gerettet. Ne?
Und was genau finden Sie daran dann demokratisch? Also dieses Auflehnen und eben gegen das nicht demokratische Regime irgendwie sein eigenes Leben auch aufs Spiel setzen? Oder?
Ja, das und andere. Also er wird charakterisiert in dem Buch auch als jemand, der ein großes Problem mit Autoritäten hat. Das wird auch eher ein bisschen negativ dargestellt. Für mich hatte es allerdings auch wirklich sympathische Züge, muss ich sagen. Dass er einfach nicht eingesehen hat, wenn irgendein Botschafter gesagt hat, ich kann hier nicht helfen, sondern einfach auch wollte, dass die Leute ihre Kompetenzen überschreiten und ausschöpfen und hat es halt auch vielfach erreicht. Hätte aber vielleicht auch manchmal auf diplomatischerem Wege auch, wäre er vielleicht auch gut gefahren und hätte auch bessere Lösungen sogar gefunden. Also er hatte ein bisschen so einen Spitznamen, auch Varian the Contrarian. Also er muss auch so ein bisschen wirklich so ein Krawallmacher gewesen sein. Ja, aber also für mich beim Lesen hat so jemand aufgeschieden mit einem eigenen Kopf, der einfach sagt, das ist jetzt nötig und das mache ich jetzt und mit den Leuten, die mir helfen. Und wenn irgendjemand so dumm ist, in der Behörde auf einem hohen Posten zu sitzen und mir nicht zu helfen, dann muss ich einen illegalen Weg halt suchen. Ne?
Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal ein bisschen nachgelesen und fand spannend, dass eben auch dieses Engagement, wenn man so will, für die Demokratie, für die Menschenrechte eigentlich, für Menschlichkeit auch gewürdigt worden ist. Und zwar in Yad Vashem, in dem Garten der Gerechten unter den Völkern. Also Gerechter unter den Völkern, das ist ja in Israel nach der Staatsgründung so ein eingeführter Ehrentitel für nichtjüdische Einzelpersonen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben selber eingesetzt haben, um eben Menschen, Jüdinnen und Juden vor der Ermordung zu retten. Und Varian Fry ist tatsächlich im Garten der Gerechten unter den Völkern in Yad Vashem, hat da einen Platz. Und das fand ich nochmal schön zu sehen, dass es eben dann auch nicht nur literarisch verarbeitet ist sozusagen, sondern wirklich auch so eine Art Orden posthum gibt, der sowas dann würdigt.
Ja, und er ist auch jetzt mit einer eigenen Netflix-Serie gewürdigt worden, hat mir ein Freund gerade erzählt, der mich auch von dem Buch erzählt hatte. Man muss aber auch sagen, dass sein Leben eigentlich nach der Rückkehr aus Marseille nach Amerika, also irgendwann musste er Frankreich verlassen, wurde ausgewiesen, sehr traurig weiterlief, weil er hat da seinen Job verloren und konnte eigentlich nicht mehr so richtig einsteigen. Also eigentlich war das auch eine große Zäsur, glaube ich, dieses Jahr. Und hat dann irgendwie als Lehrer irgendwo gearbeitet und Depressionen. Und also alles, was noch erwähnt wird für danach, klingt nicht mehr wirklich gut. Und eben diese Würdigung auch in Yad Vashem, die hat er gar nicht mehr erlebt. Die hat, glaube ich, sein Sohn dann entgegengenommen. Also er war eigentlich so, wie man das liest, wirklich ein junger, aufstrebender Karrieretyp Publizist und machte dann diese tolle Sache. Und danach, die zweite Hälfte des Lebens, wurde es aber eigentlich so ein bisschen bitter, was auch ein bisschen traurig ist.
Jenny Friedrich-Frexer mit einem Buchtipp. Und wiederholen Sie gerne nochmal Titel und Autor, damit alle, die vorhin vielleicht nicht rechtzeitig mitgeschrieben haben, sich es nochmal notieren können.
Das ist von Uwe Wittstock, das Buch, und heißt Marseille 1940, die große Flucht der Literatur.
Vielen Dank. Israels Staatsfeind Nummer 1 ist zum Anführer der Hamas ernannt worden. Hamas-Führer im Gazastreifen Sinwar ist nach dem Tod von oder nach der Tötung von Hamas-Auslandschef, so muss man es nennen, Haniyeh, ernannt worden. Und Israels Außenminister Israel Katz auf der Plattform X hat sich dazu geäußert und der hat dort geschrieben, es ist ein weiterer zwingender Grund, ihn schnell zu beseitigen und diese abscheuliche Organisation vom Antlitz der Erde zu tilgen. Jenny Friedrich-Frexer ist mein Gast hier heute, um die Themen dieses Tages zu sortieren. Sie ist die Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch. Frau Friedrich-Frexer, finden Sie es moralisch legitim, so eine Ankündigung zu machen? Also ich wiederhole nochmal, ihn schnell zu beseitigen und diese abscheuliche Organisation, also damit meint er die Hamas, vom Antlitz der Erde zu tilgen?
Moralisch legitim natürlich eigentlich nicht. Gleichzeitig muss man sagen, es ist ja genau das, was Israel gerade macht mit den Chefs von Hamas und Hisbollah, dass sie die einfach jetzt alle nacheinander erledigen. Und offensichtlich ja waren sie auch sehr erfolgreich in den letzten zwei Wochen. Also insofern muss ich so ein bisschen sagen, naja, er sagt genau das, was auch getan wird. Also die ganze Handlung ist nicht moralisch, würde ich sagen. Da ist die Rhetorik dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig.
Wir haben heute Morgen auch drüber nachgedacht, dass das ja uns erinnert ein bisschen auch an die Tötung von Osama bin Laden, wo schon es danach aber auch eine Diskussion gab. So kann man einfach die Mittel, die ja eigentlich terroristische Mittel sind, nämlich jemanden ohne eine Verurteilung, ohne eine Verfolgung, ohne irgendwelche Möglichkeiten, juristische Dinge in Anspruch zu nehmen, einfach mal abknallen.
Ja, das ist total problematisch. Also im Fall von Osama bin Laden ja sogar noch mit Live-Kamera dabei und so. Also das war schrecklich irgendwie auch als Schauspiel. So jetzt mal abgesehen davon, dass der Mann schlimme Sachen gemacht hat, aber es war einfach irgendwie furchtbar, dass es als Film das gab. Ich würde sagen, der Krieg bringt solche Dinge hervor. Und ich denke, dass die Rhetorik aber auch so hart ist, weil eben Sinwar selber auch ein absoluter Hardliner ist. Und ich finde eigentlich, dass Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister, eine gute Rhetorik gefunden hat, der nämlich einfach gesagt hat, Sinwar ist jetzt einer der Hauptentscheider, wie es weitergeht in diesem Konflikt. Und mit dem Austausch der Geiseln, wo hinter den Kulissen die Verhandlungen schon ziemlich weit gewesen sind oder waren. Und also der ihn eigentlich irgendwie ein bisschen aufwertet in seiner Rolle. Und ich glaube, das ist vielleicht der schlauere Weg, als wenn sich da jetzt mit Netanyahu und Sinwar zwei gegenüberstellen, die irgendwie beide unerfüllbare Forderungen stellen, sondern wenn da so ein amerikanischer Außenminister mal dazwischen sagt, hier Junge, du hast Verantwortung, ne? Sehen wir.
Das finde ich auch eigentlich den spannenden Punkt daran, dass eben, Sie sagen, Sinwar da eine Rolle spielen könnte, in der ganzen Bösartigkeit, die ihn ausmacht, ne? Und die Frage dahinter ist ja dann aber, wenn man diesen Menschen dann umlegt, sozusagen, ist ja aus Israels Sicht das Kalkül dahinter, dass eben diese ganze Organisation, die ganze Hamas dadurch geschwächt wird und vielleicht dann Verhandlungen anders laufen könnten. Also, dass die Hamas dann eben einfach weniger handlungsfähig werden könnte. Aber da verhedder ich mich oft dann selber auch in meinen Gedanken, weil ich denke, naja, wenn Sie sagen, gut, der hat Verantwortung, der könnte mitverhandeln und möglicherweise zu irgendwas, was wie ein Lösungsansatz aussehen könnte, mit beitragen, dann wäre es ja aus Israels Sicht total unlogisch, diese Person dann zu töten.
Also ich meine, die Strategie gibt es ja seit ein paar Jahren von Israel, dass die versuchen, die auszuschalten oder auch eben tatsächlich ausschalten. Besonders gut aufgegangen ist sie nicht, weil es kam einfach nur neue hinterher. Und gerade der vorige Chef Hania war einer, der sicherlich gesprächsbereiter war, der gute internationale Kontakte hatte, als der Sinn war jetzt. Also von der Logik her hat es Israel jetzt nicht besser getroffen, mit wem sie jetzt da reden müssten, wenn geredet werden soll. Aber ich fürchte, es will halt auch keiner wirklich reden. Also ich glaube, weder Hamas noch die Netanyahu-Regierung sind an einem diplomatischen Weg ernsthaft interessiert.
Muss man Netanyahu möglicherweise auch vorwerfen, dass eben solche Tötungen dann eher für ihn einen innenpolitischen Nutzen haben sollen?
Ja, und einfach Stärke natürlich auch demonstrieren. Und vielleicht auch, also wird sicherlich auch gehofft, dass es abschreckend ist. So, ne? Und wir sind jetzt ja in dieser komischen Situation, dass alle warten, knallt es jetzt, passiert jetzt gleich was in den nächsten 5 Stunden oder 5 Tagen oder eben doch nicht. Und ja, also es bleibt offen, leider.
Jenny Friedrich-Frexer ist die Chefredakteurin des Magazins Kulturaustausch. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr für Ihren Besuch und für den Austausch.
Vielen Dank auch.